Der 123C Podcast. Heute zu Gast CIO der Flughafen Wien AG, Susanne Eben.
Innovationen heißt auch, dass man mal sagt, okay, das kann größer werden, das kann uns wirklich voranbringen, aber ja, wenn es nichts wird, dann ist es halt, zumindest haben wir gelernt, dass es das nicht ist. KI ist eine großartige Möglichkeit und ich sehe da noch ganz viel Potenzial, auch was die Ressourcenoptimierung anbelangt, sozusagen digital first, ja also okay. In vielen Bereichen haben wir das, aber wenn ich dann ab und zu mal sehe, dass doch Mitarbeiter mit ausgedruckten Listen und Lineal und so arbeiten, dann denke ich mal, haben wir doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht bei den Supportprozessen noch einiges zu tun. Also ganz klar über den Nutzen sprechen, den Wert von Digitalisierung sprechen, es ist kein reines IT-Thema idealerweise. Ich glaube, es braucht die Quote so lange, bis wir tatsächlich die Gleichberechtigung erreicht haben. Und wenn man hier klare Ziele hat, dann verfolgt man das auch konsequent.
Herzlich willkommen beim 123C Podcast, deinem Podcast für Klartext rund um die Digitalisierung. Direkt aus der Praxis und ganz ehrlich, ohne Buzzword-Bingo. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Branchen, von Startups bis zu etablierten Unternehmen. Und dabei geht es eigentlich nicht nur um glatte Erfolgsgeschichten, sondern es geht auch um die Herausforderungen, die Stolpersteine und natürlich auch die Learnings, die oft erst auf den zweiten Blick wirklich sichtbar werden. Und natürlich auch um die echten Aha-Momente, aus denen wir alle etwas mitnehmen können. Unser Ziel? Dich zu inspirieren und dir ganz persönliche, praktische Einblicke zu geben, wie du die Digitalisierung für dich und dein Business am besten nutzen kannst. Ganz gleich, ob du gerade erst loslegst oder schon mittendrin steckst. In der letzten Folge waren wir zu Gast im legendären Hotel Sacher, kennt ihr sicherlich. Dabei haben wir mit dem CEO Matthias Winkler darüber gesprochen, wie er das Unternehmen in der Zukunft führt und dabei der Marke und ihrer Tradition treu bleibt. Das spannende Gespräch gibt's bald auch als Videopodcast, aus der Philharmoniker-Suite natürlich. Also folgt unseren Social-Media-Channels, um den Release einen hier nicht zu verpassen. Heute wollen wir mit dir bildlich verreisen. Wohin? Sei gespannt. Also Kopfhörer auf und los geht's. Heute sind wir am Flughafen Wien, genauer gesagt im Conference und Innovation Center, mit dem Blick auf das geschäftige Treiben von tausenden Passagieren, die täglich ankommen oder in alle Welt aufbrechen. Für mich als Vielflieger ist der Fairna International Airport fast wie eine zweite Heimat und umso aufregender ist es, mal nicht wirklich so durchzuhuschen, sondern einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie es wirklich ist, an so einem Ort zu arbeiten, darüber sprechen wir heute mit Susanne Eben. Sie hat Technische Mathematik an der TU Wien studiert, mit dem Schwerpunkt auf mathematische Computerwissenschaften. Und nach einem ganz kurzen Stopp bei der Unica kam sie als IT-Projektmanagerin zur Flughafen Wien AG und legte dort einen beeindruckenden Karriereweg hin. Seit mittlerweile 13 Jahren ist sie Chief Information Officer und heute unsere Gästin. Schön, dass du da bist, liebe Susanne.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Bitte gerne. Susanne, wir haben gerade gehört, du leitest die IT am Flughafen Wien. Wie ist es eigentlich, wenn du verreist? Hast du da immer die IT-Brille auf?
Definitiv, ja. Also wenn ich auf anderen Flughäfen ankomme, hat man natürlich sofort den Blick auf die Prozesse, auf die Digitalisierung dieser Prozesse, wie Informationen dargestellt werden, wie Passagiere durch den Terminal geleitet werden. Das kann man selbst im Urlaub nicht abschalten.
Okay, genau. Aber im Vergleich zu anderen Flughäfen, wie ist da der Flughafen Wien unterwegs? Also ganz wertneutral einmal.
Genau, also wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Wir legen großen Wert auf die Digitalisierung. Das freut mich sehr. Wir haben auch die Digitalisierung als eine der strategischen Ziele wirklich auf Top-Unternehmensebene. Wir sind eine Aktiengesellschaft und wir wollen natürlich wirtschaftlich agieren und gleichzeitig auch digitalisieren, nachhaltig sein. Sicherheit ist für uns ein großes Thema. Und da sind wir sehr gut aufgestellt, aber es gibt immer was zu tun in unserer Branche.
Ich habe ja auch in meinem Job auch immer diese Digitalisierungsbrille auf und rege mich andauernd auf, wenn irgendwas nicht passt. Jetzt war ich eben vorige Woche in Barcelona und habe 10 Minuten gebraucht für den Check-in an der Rezeption. Und dann habe ich den Rezeptionisten mir gefragt, habt ihr irgendwas digital? Und er war dann ziemlich böse auf mich und hat mich dann nicht mehr aufs Zimmer begleitet.
Jetzt habe ich schon gewartet, dass du mit der Story kommst, dass am Flughafen Wien vielleicht einmal nicht geklappt hat.
Nein, Flughafen Wien funktioniert an für sich, also was ich so mitbekomme, an für sich alles sehr gut. Ich meine, ich lande ja oft in Berlin und da ist ein bisschen vieles anders. Ja, also Berlin hat ja sehr viel Troubles meiner Ansicht nach.
Große Herausforderung.
Und aber Wien schätzt man sehr, wenn man wieder von anderen Flughäfen retour kommt. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ganz wichtig, 2023 bist du für deine Arbeit von der IT-Vernetzungsplattform Confair als CIO des Jahres ausgezeichnet worden. Und diese Auszeichnung hast du als erste Frau erhalten. Nachträglich herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Wie hast du damals diesen Preis wahrgenommen?
Natürlich war das eine große Wertschätzung. Aber nicht nur für meine Leistung, sondern vor allem für mein Team, aber auch für unsere Partner im Unternehmen, dass wir gemeinsam die Digitalisierung eben vorantreiben. Und das Schöne ist ja, dieser Preis wird verliehen von einer Fachjury. Und für mich wäre das auch sehr spannend, von dieser Fachjury auch die eigenen Projekte vorzustellen, die Visionen, wo es hingehen soll, was man schon erreicht hat. Und das war auch ein guter Zeitpunkt, einmal auch zurückzuschauen. Ja, da war ich gerade eben 10 Jahre IT-Leiterin und das war wirklich ein guter Moment, einmal zurückzublicken, auf das Erreichte auch zu schauen, aber eben auch sich große Herausforderungen für die Zukunft vorzunehmen.
Und ihr habt dann hoffentlich gefeiert im Büro, oder?
Ja, haben wir tatsächlich.
Gab es lustige GIFs in der Messenger-Gruppe oder gar nicht? Oder?
Ja, oh doch, das Grinsen in meinem Gesicht. Ja.
Ehrlich?
Ja. Nein, das ist schon eine nette Geschichte.
Ja, sehr cool, ja. Aber bevor wir über das Thema Digitalisierung sprechen, über Innovationen und Sicherheitsfragen, zuerst einmal zu dir, liebe Susanne. Mhm. Du bist ja gerade mal mit 30 Jahren CIO geworden und das war ja nur nach 3 Jahren im Unternehmen, wie ich vernommen habe. Mhm. Das war für dich selbst eine riesengroße Überraschung, dass so ist, ne? Weil im Endeffekt war es so, dass der Chef zu dir gekommen ist und gesagt hat, na, mach das, ne? Mal so interimsmäßig, oder?
Ja, genau, so ist das gelaufen. Ich war im Unternehmen Teamleiterin für die Individualsoftwareentwicklung und habe schon große Projekte auch mit meinem Team geleitet. Einerseits war das eine Mainframe-Ablöse, wo ich gemeinsam im Programmmanagement tätig war und vor allem für die Individualentwicklungsteile verantwortlich war. Und auf der anderen Seite haben wir 2012 den Terminal 3 Scaling in Betrieb genommen und da gab es natürlich auch viele Anknüpfungspunkte auch für uns als IT und ich denke, da bin ich sichtbarer geworden im Unternehmen und das haben wir auch sehr gut gemanagt und dann war die Situation so, dass Ende 2012 mein Vorgänger recht kurzfristig das Unternehmen verlassen hat. Und der Vorstandsdirektor Jäger hat mit mehreren Personen Gespräche geführt und dann wurde ich interimistisch eingesetzt. Mhm. Genau.
Vor was hattest du am meisten Respekt? Wie die Leute auf dich zugekommen sind und gesagt haben, jetzt mach den Job?
Naja, das Erste war überhaupt einmal mit dem Vorstandsdirektor Jäger einmal zu sprechen in seinem Büro. Ja, das hatte ich davor auch noch nicht. Ja. Also es war, ich glaube, es waren viele, viele Themen, viele Schritte, wirklich Verantwortung zu nehmen. Also mir war das sehr schnell bewusst, was das auch bedeutet für den Flughafen, für mich persönlich. Verantwortung zu haben, einerseits für den laufenden Betrieb, andererseits für die großen Projekte und Digitalisierungsthemen, die da anstehen, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist schon die Verantwortung, würde ich sagen, war das, was mir schon sehr viel Respekt auch eingeflößt hat. Aber auch stolz, dass ich da jetzt gestalten darf.
Ja? Super. Für mich bist du so ein Role Model, ja, weil du im Endeffekt in einer männerdominierten Welt ja sozusagen jetzt eine Führungsrolle übernommen hast. Und ich habe ja auch gelesen, deine Familie hat dich da sehr geprägt, ja, und zwar gab es da sozusagen bei der Rollenverteilung ein gewisses Selbstverständnis. Wie war das damals in der Familie?
Genau, ich bin mit 3 Brüdern aufgewachsen und ich habe sozusagen da nie einen Unterschied erlebt in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Meine Eltern haben uns da alle ziemlich gleich gefördert und auch die gleichen Erwartungshaltungen an uns gestellt, ob das jetzt sozusagen handwerklich war, meinem Vater zu helfen, am Boden zu verlegen oder meiner Mutter, die haben schon sehr klassische Rollenverteilung eigentlich, aber sie haben uns trotzdem beigebracht, dass wir, ob Mädchen oder Bursch, dass wir in allen Bereichen Fähigkeiten haben und auch anpacken können, also eben wie auch meiner Mutter mal im Haushalt zu helfen. Mhm. Und das war selbstverständlich. Ja. Mhm. Und das hat sicher geprägt. Ja, da hast du recht.
Mhm. du konntest ja auch schon sehr früh komplexe technische Zusammenhänge analytisch bewerten und die richtigen Leute auch mit dem Gespür von Empathie und Menschenkenntnis zusammenbringen. Hat dir das dabei geholfen jetzt in dieser neuen Rolle?
Ja, sicher. Also okay. Ich arbeite gerne mit Menschen. Ja. Ich mag Menschen. Und ich mag gleichzeitig Technologie und ich mag die Hintergründe zu verstehen. Mhm. Das ist etwas, was mir viel gibt. Das macht mir Freude, wenn ich verstehe, okay, so hängt das zusammen oder auch wie ein Unternehmen funktioniert. Wie Mitarbeiter ticken, wie kitzeln wir die Stärken heraus. Ich habe sehr viele Gespräche geführt in dieser Phase, wie ich die interimistische Leitung übernommen habe. Einerseits, um das Unternehmen noch besser zu verstehen, unsere Aufgaben auch für mich klar zu bekommen und auch ganz wichtig, die Stärken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Und weil ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, stärkenorientiert zu arbeiten.
Mhm. Ja. Du hast gerade deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen. Da gab es ja eine ziemliche Steigerung. Damals 120, jetzt doch 200 sozusagen Kolleginnen. Würdest du sagen, dass du als Führungskraft relativ früh deinen Fußabdruck hinterlassen, wo du sagst, okay, ich suche mir die richtigen Leute raus. Wie gehst du da vor?
Ich glaube, man muss bedenken, das ist über einen sehr langen Zeitraum. Mhm. Also das war von 2012, 2013 bis jetzt sind wir so gewachsen. Aber das hat definitiv auch mit der Digitalisierung zu tun. Und natürlich habe ich da einen Fußabdruck hinterlassen, weil mir sehr wichtig war, schon von Anbeginn gut auf das Business zu hören, gut auf die Business Needs zu hören und mir dann zu überlegen, ob nicht digitale Lösungen, Innovationen dazu beitragen können, diese Probleme, diese Herausforderungen, die wir im Business haben, sei das jetzt im Flugbetrieb oder beim Groundhandling oder eben auch im Immobilienmanagementbereich, wie können wir mit IT, mit Digitalisierung, mit modernen Lösungen hier unterstützen, das Unternehmen voranzubringen. Ich glaube, wir haben eine sehr klare Strategie und wenn alle in die Richtung arbeiten, dann kann da viel gehen. Ja.
Mhm. Worauf achtest du bei der Auswahl oder bei der Entwicklung deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Nach welchen Kriterien gehst du da vor?
Also mir ist ganz wichtig natürlich, also meine Freude an der Arbeit. Ja. Das klingt vielleicht sehr pathetisch oder so, aber es geht darum, was man gern macht, macht man gut. Mhm. Natürlich, wir sind eine IT, da spielen Kompetenzen eine wesentliche Rolle, aber es geht auch da ganz stark um den Umgang, um die Kommunikation. Mhm. Also ich glaube, man muss die Grundkompetenzen mitbringen, man muss Freude an der Arbeit mitbringen, man muss Interesse mitbringen, man muss Freude an Neuen, am Lernen haben. Das sind so Kriterien, auf die ich schaue.
Ja. Mhm. Ihr habt ja auch ein neues Leistungsprämienmodell. Was verbirgt sich dahinter? Ich habe es nicht ganz durchblickt. Vielleicht kannst du es kurz erklären.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich mit dem Thema Prämienvergabe auseinandergesetzt, weil mir das gar nicht leicht gefallen ist. Also wir haben ein Leistungsprämienbudget zur Verfügung und das war so, dass ich als Bereichsleiterin die Möglichkeit hatte, dieses Budget zu verteilen. Wie bin ich ursprünglich vorgegangen? Ich habe meine Führungskräfte gefragt, wem würdet ihr denn eine Prämie zukommen lassen? Und da kamen die unterschiedlichsten, also ein Teamleiter oder ein Abteilungsleiter hat sozusagen mehr das mit der Gießkanne gemacht, möglichst viele sollen davon ein Stück bekommen, andere haben ganz gezielt ausgesucht und es gab keine einheitlichen Kriterien, weil es ging einfach um eine Leistungsprämie. Und dann haben wir gedacht, das muss doch besser gehen und dass ich alleine die Entscheidung treffe, ich habe nicht das größte Wissen zu dem Thema. Ja. Und darum haben wir ein System eingeführt, das auch noch heute so gelebt wird, wo wir uns einen Tag für die Prämienvergabe Zeit nehmen im Jahr, wo wir eine Kommission zusammenstellen, und die wird gelost, also aus dem Pool der Führungskräfte und aus dem Pool der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechenden Verteilungsschlüssel, dass eben auch die Mitarbeiter gut repräsentiert sind, wird diese Kommission gelost und im Vorfeld darf jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin nominieren für Prämie, sich selbst oder auch andere Kolleginnen, darf hier beschreiben, also eine Einreichung sozusagen machen, auch Gruppen können eingereicht werden und wir setzen uns dann in der Kommission damit auseinander. Und das Spannende ist, wir machen das mit dem Modell systemisches Konsensieren, wo es darum geht, dass man schaut, wo ist denn eigentlich der geringste Widerstand? Welche Lösung oder welcher Vorschlag dockt eigentlich gut an der Mehrheit an? Mhm. Also man setzt sich sehr stark damit auseinander, habe ich damit ein Problem, dass diese Leistung prämiert wird. Mhm. Und das Erstaunliche ist, da kommen deutlich bessere Lösungen heraus, als wie wenn ich mich, also erstaunlich ist es eigentlich nicht. Es kommen deutlich bessere Lösungen raus, wenn wir da in dieser Kommission die Entscheidung treffen, als wie wenn ich alleine in meinem Büro das machen würde.
Sehr cool. Also vielleicht kann man da was lernen, liebe Hörerinnen und Hörer, was man da als so tolles Modell man machen kann. Was ich mir gefragt hätte, auch in der Vorbereitung ist, du bist jetzt CEO oder auch IT-Leiterin, wie man es bezeichnet. Ich habe mir die erste Frage, die ich mir gestellt habe, was gehört denn da eigentlich alles dazu? Man kann es sich nicht vorstellen. Ne? Also IT ist immer für viele so halt Computer und Technik und Internet und Co. und Server, wie auch immer, aber das ist ja viel mehr.
Ja, da ist viel mehr dahinter, aber im Wesentlichen geht es einerseits um den IT-Betrieb und die IT-Infrastruktur. Das sind schon die Dinge, die du jetzt auch angesprochen hast, also Rechenzentrumsbetrieb, die ganze Infrastruktur hier am Gelände Flughafen Wien und andererseits aber auch diese ganzen Anwendungen, diese digitalen Lösungen. Und am Flughafen kann man das sehr gut erklären anhand der Reise unserer Fluggäste. Wenn du ein Vielflieger bist, ich weiß nicht, reist du mit dem Auto an oder öffentlich?
Sowohl es auch, ja.
Genau, also. Und da fängt schon an, dass du vielleicht dir ein Online-Parkticket im Vorfeld besorgst oder wenn du dann ankommst im Terminal, dich gleich einmal orientierst an den digitalen Informationsanzeigen. Wie schaut es mit meinem Flug aus? Wir haben eine App, wir haben Webseiten, wo man sich gut informieren kann. Du kannst im Vorfeld eine Fast-Track, also die Sicherheitsstraße, buchen, Check-in, die Check-in-Automaten oder dort, wo du dein Gepäcksband bekommst, wo du dir mit dem Self-Service, mit dieser Self-Service-Lösung dein Gepäcksband ausdrucken lassen kannst, das sind Dinge von uns. Oder du gibst dann das Gepäckstück ab bei Schaltern, das Self-Baggage-Drop-Off, das sind ganz großartige Lösungen und die Steuerung dieser Gepäckförderanlage zum Beispiel ist auch ein IT-Gewerk, das wir oder ein IT-Service, das wir betreiben. Dann gehst du weiter, wenn du das Koffer abgegeben hast, wo geht's dann geht es durch die Bordkartenkontrolle, wieder ein IT-Gewerk und dann durch die Sicherheitskontrolle, auch diese großen Sicherheitsstraßen, wenn man mal mit aufmerksamem Blick durchgeht, sieht man, da gibt es ganz viel IT. Das ist das bis hin zum Gate, wo wir eben auch dann diese automatischen Gate-Schleusen haben und da gibt es noch ganz viel mehr dahinter. Sicherheit ist ein großes Thema, also Videoüberwachung, Alarmmanagementsysteme, Zutrittskontrolle, aber auch, dass du hier am Gelände das gratis WLAN von uns nutzen kannst oder dass überhaupt die Kommunikation am Standort hier funktioniert, auch die Notfallskommunikation. Und dann, wenn du an den Flieger draußen denkst, der wird beladen, entladen, da gibt es verschiedene Fahrzeuge, die je Flugzeugtyp unterschiedlich gesteuert werden muss. Nicht jedes Fahrzeug passt für jeden Flugzeugtyp, nicht jeder Mitarbeiter hat alle Qualifikationen. Also insofern ist ganz stark auch das Thema Ressourcensteuerung, damit eben zum richtigen Zeitpunkt das richtige Equipment, die richtigen Personen am Flieger sind für die Beladung, Entladung, Betankung. All diese Themen. Mhm. Ja.
Der Flughafen ist wie eine kleine Stadt.
Richtig.
Es sind, glaube ich, 20.000 Leute.
Ja, über 23.000.
23.000.
Ich kann das immer mit der Stadt Krems vergleichen.
Ja, ist ein Wahnsinn im Endeffekt, ja.
Im Schnitt sind so an also ganz starken Tagen über 100.000 Passagiere.
Okay.
Wir hatten im Sommer 24 unseren absoluten Rekordtag, das war am 26. Juli, da hatten wir über 115.000 Passagiere und Fluggäste hier am Standort, das war schon natürlich ein großes Highlight. Im letzten Jahr haben wir 31,7 Millionen Passagiere abgefertigt, so heißt das im Fachjargon, also begrüßen dürfen bei unserem Flughafen. Das war auch unser erfolgreichstes Jahr in unserer Unternehmensgeschichte. Das ist einfach, sind wirklich sehr beeindruckende Zahlen. Ja.
Genau, damit das Ganze funktioniert, braucht es natürlich auch die digitale Infrastruktur. Stichwort Sensorik, das habe ich ja nicht gewusst, ja, dass es extrem viele Sensoren am Flughafen gibt, die was machen?
Naja, ich glaube, ein sehr tolles Beispiel für Sensorik ist unsere Passagierflussmessung. Mhm. Am Flughafen sieht man, und wie sieht das der Passagier, sieht man mitunter Wartezeitenanzeigen oder Wegzeitenanzeigen. Und das ist tatsächlich echt gemessen und prognostiziert auf Basis von Sensorik, die im gesamten Terminal verbaut ist. So wissen wir, wie wir die Sicherheitsstraßen optimal besetzen können. So wissen wir, welche Verkaufsflächen besuchen besucht werden, welche Gastronomiebetriebe interessant sind für unsere Fluggäste und Passagiere und können entsprechend auch hier steuern aus der fachlichen Sicht. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man mit Sensorik, mit Daten tatsächlich auch gute Entscheidungen treffen kann als Unternehmen.
Mhm. Wenn wir heute fliegen, ist ja die digitale Bordkarte ja längst Standard. Man hat sie sozusagen am Handy als Wallet und kann ganz unkompliziert am Gate einchecken. Aber ihr habt ja auch einen sogenannten Schritt weiter gedacht und getestet, ob sich die Bordkarten in Zukunft eventuell ganz ersetzen lassen, nämlich durch biometrische Merkmale wie Gesichtserkennung. Ich glaube, ich habe das damals auch gesehen am Flughafen.
Genau.
Und auf einmal war es weg.
Ja, technisch funktioniert es.
Ja, ja, okay.
Also Biometrie und Gesichtserkennung, das funktioniert technisch.
Okay.
Wir haben es getestet gemeinsam mit dem Lufthansa oder Star Alliance Biometric Hub. Die große Herausforderung in Europa ist da natürlich auch das Thema Datenschutz. Mhm. Wer speichert diese biometrischen Merkmale? Wo werden diese Themen verwaltet? Wie kann ich meine biometrische Identität mit meinem Flug verknüpfen? Und ich glaube, da haben wir in Europa tatsächlich Aufholbedarf, wenn man denkt an den asiatischen Raum. Ich würde mir hier wünschen, dass wir vielleicht auf europäischer Ebene hier als Bürger, als Bürgerin unsere biometrischen Daten zentral speichern können und ich als Bürgerin, als Bürger entscheiden kann, ja, ich möchte das jetzt die Austrian Airlines für diesen Flug mein biometrisches Profil verwenden darf, weil ich dann super bequem durch alle Schleusen und mein Reiseerlebnis, ich brauche dann wirklich nicht mehr aus den Untiefen einer Frauenhandtasche das Handy rauszukramen und kann einfach mit meinem Gesicht durch die Bordkartenkontrolle durchs Gate bis zum Flieger rein. Technologisch funktioniert das wollten wir auch testen, haben wir gemeinsam eben auch gemacht. Aber jetzt gilt es auch daran, noch zu arbeiten. Einerseits, dass das Thema auch bekannter wird und andererseits auch die Rahmenbedingungen auch geschaffen werden.
Vielleicht sollte man ein paar Filter einbauen, damit ich die auswählen kann, damit es lustiger wird, damit die Leute das dementsprechend sozusagen nutzen. Aber habt ihr andere Projekte auch in dem Bereich irgendwie geplant?
Also wir nutzen selbst für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Handvenenscan, weil wir sind ja natürlich auch, es ist ja ein Hochsicherheitsbereich, ein Flughafen ist ja wirklich eine Sicherheit ist in unserer DNA verankert und da geht es, wir haben natürlich Ausweise, aber das reicht nicht an vielen Stellen, wenn wir Grenzübertritte oder Sicherheitsübertritte haben und dann gibt es eben dieses zweite Merkmal, wo wir eben mit den Handvenenscan die Personen wirklich eindeutig identifizieren, weil ein Ausweis kann verloren gegangen werden, der kann de facto auch gestohlen werden, aber mein Handvenenscan ist schon noch bei mir. Genau.
Sehr cool.
Genau,
ja. Cool. Am Flughafen Wien seid ihr ja nicht nur ein Unternehmen, sondern auch ein riesiges Ökosystem mit vielen Partnern, die täglich im Betrieb beteiligt sind, Airlines, Cateringfirmen, Shops. Ich habe gelesen, es gibt 60 Shops, 30 Gastronomiebetriebe, 60 bis 80 Fluglinien vor Ort. Fühlt sich das für dich eher an wie eine Big Airport Family? Seid ihr da eher der Enabler oder werdet ihr später in den Prozess eingebunden?
Also wir sind sehr eng verbunden mit unseren Partnern, mit unseren Unternehmen hier am Standort. Es sind über 250 Unternehmen hier am Standort und ich habe mit allen auch direkte Kooperationen, Verträge. Das ist auch sehr wichtig, weil am Ende geht es um den Fluggast, es geht um den Passagier oder es geht auch, wenn wir hier jetzt in die Airport City denken, an die Besucherin, an den Besucher im Konferenzcenter und da wollen wir ein nahtloses Erlebnis bieten. Mhm. Und das geht nur, wenn alle Unternehmen Hand in Hand arbeiten, wenn wir Daten austauschen über die Prozesse, über die Prozessschritte, wenn sozusagen das Catering-Unternehmen genau weiß, jetzt kann ich beliefern, dass das frisch auf den Flieger kommt. Da sind Daten einfach Gold wert und idealerweise bekommt unser Fluggast, unsere Besucher davon nichts mit, dass es hier viele Unternehmensgrenzen gibt und das ermöglicht Digitalisierung. Das ist eine Herausforderung, das möchte ich gar nicht unerwähnt lassen, aber das macht es auch spannend und herausfordernd.
Gibt es eine ganz spezielle Initiative oder ein digitales Projekt, wo du sagst, okay, das war richtig gelungen und da haben alle an einem Strang gezogen. Fällt dir dazu was ein?
Ja, ich würde da gerne eines unserer größten und aktuellsten Projekte erwähnen. Wir bauen derzeit am Flughafen über 70.000 Quadratmeter Terminalfläche hinzu. Und das ist so ein wirklich Paradebeispiel für großartige Zusammenarbeit. Da geht es von der Zusammenarbeit mit unserem Baubereich, wo wir ganz viele wichtige Schnittstellen haben, weil so ein Terminal ist hochgradig digitalisiert, ich habe es vorher erwähnt, aber auch mit unseren operativen Bereichen, neue Prozessschritte, neue Überlegungen, wie man das noch effizienter gelingen kann. Trotzdem gibt es ja immer auch Einschränkungen. Man muss sich an die Rahmenbedingungen anpassen. Da arbeiten wir ausgezeichnet mit unseren Kolleginnen und Kollegen, sei es im Baubereich, sei es in Operations oder auch im Groundhandling zusammen. Ob das Center Management, wo es darum geht, dass wir unsere Shopping- und Gastronomiebetriebe optimal versorgen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir sind da noch am Weg. Mhm. Unsere Terminal-Erweiterung soll 2027 eröffnet werden und da haben wir noch viel vor uns. Und ich sehe aber jetzt schon, dass wir da alle gemeinsam dieses Ziel verfolgen, sehr offen auch kommunizieren können. Das schätze ich ungemein, weil wir werden vor Herausforderungen stehen und die werden wir gemeinsam lösen können. Da bin ich wirklich überzeugt davon.
Dann drücke ich die Daumen, dass alles gut klappt. Ich sehe schon eine Baustelle, wenn ich im Flughafen bin. Genau, habe ich schon gesehen und gedacht, was ist das? Ja, aber sehr spannend. Apropos Zusammenarbeit. Wir sitzen hier gerade im Office Tower des Vienna Airport Conference und Innovation Centers und man spürt hier eigentlich, dass hier mehr passiert als ein klassischer Flughafenbetrieb. Es gibt hier nämlich auch regelmäßige Events und Formate, die zum Austausch anregen. Mein Business-Kollege Thomas Apollone war bei einem dabei, da ging es um die Expedition KI 3.0 von Hans Seiler. Da ging es um den Flugplan und künstliche Intelligenz, nur als kleines Beispiel. Und es gibt auch ein kleines Stück Silicon Valley hier, nämlich das Plug-and-Play Tech Center, direkt am Flughafen, deinen eigenen Standort.
Ja.
Ja, sehr spannend, ein starkes Zeichen. Und weiter geht's. Außerdem entwickelt sich es rund um den Airport zunehmend ein eigenes Space Hub.
Genau.
Und zwar siedeln sich viele österreichische Startups hier an, also da tut sich extrem viel. Gibt es da schon einen aktiven Austausch zwischen dem Flughafen Wien und diesen jungen, innovativen Playern?
Absolut, wir nutzen das, also das ist, hilft uns ungemein. Also wir arbeiten eng auch mit dem Plug-and-Play Innovation Hub zusammen. Wir haben auch intern am Flughafen eine Innovationsgruppe, wo wir als IT auch für die digitalen Innovationen auch verantwortlich sein dürfen. Das ist großartig, wenn wir Fragestellungen haben, unterstützen uns die hier sehr gut, einmal zu screenen, welche Startups bieten hier interessante Lösungen. Wir probieren gerne etwas aus, vergessen dabei aber nicht, dass wir trotzdem ein Flughafen sind, wo gewisse Parameter da einfach relevant sind, Stichwort Sicherheit. Das ist irrsinnig bereichernd, dass gerade in meinem oder in Digitalisierungsbereich, da gibt es so vieles in der Welt, da gibt es so viele intelligente Menschen, die sich mit tollen technologischen Lösungen auseinandersetzen und da profitieren wir sehr davon, dass wir werden inspiriert, wir werden auch mutiger. Ja?
Okay.
Das ist mutiger, was auszuprobieren, zu sagen, okay, machen wir einen kleinen Proof of Concept, schauen uns das an, probieren es aus, machen es erlebbar, greifbar für die Nutzerinnen und Nutzer. Ja, und wenn es funktioniert, dann denken wir größer und wenn es nicht funktioniert, haben wir auch was daraus gelernt.
Mhm.
Ja, das ist das Schöne, dass man dieses neuen Spirit, dass man sagt, ja, Innovationen heißt auch, dass man mal sagt, okay, das kann größer werden, das kann uns wirklich voranbringen, aber ja, wenn es nichts wird, dann ist es halt, zumindest haben wir gelernt, dass es das nicht ist. Ja.
Genau.
Das macht sehr viel, auch mit unserer Unternehmenskultur.
Sehr cool. Kommen wir zum Thema künstliche Intelligenz. Das ist ja aktuell das Thema schlechthin. Künstliche Intelligenz stellt ja alles auf den Kopf. Natürlich mit vielen Chancen und Risiken, klar. Auch in der Welt der Flughäfen eröffnen sich natürlich mit KI unzählige Möglichkeiten für Reisende und für die Sicherheit und effizientere Abläufe. Wie nützt ihr eigentlich derzeit am Flughafen Wien bereits das Thema künstliche Intelligenz? Ja. Wahrscheinlich schon sehr viel, oder? Was man gar nicht glaubt, oder?
Ja, ich glaube, da gibt es auch trotzdem noch viel Potenzial. Aber ja, wir nutzen das also ganz klassisch im Office-Bereich. Ich glaube, darauf brauche ich jetzt gar nicht eingehen. Aber wir nutzen KI ganz stark als Assistent oder als Assistentin, je nachdem, wie man sehen möchte. Und wir sehen da ganz großartige Entwicklung. Wir haben vorher das Thema Sensorik gehabt, in der Auswertung von Sensoren, in der Auswertung von Bildern. Ganz große Entwicklungen sehe ich im Bereich Sicherheit. Wir haben ja Videoüberwachung am gesamten Airport und da geht es auch darum, besondere Situationen möglichst rasch zu erkennen. Man denke an Situationen, dass gewisse Personengruppen, Passagiergruppen sich plötzlich in eine andere Richtung bewegen als üblicherweise, ja, dann kann man schon damit arbeiten. Man kann rechtzeitig Anomalien erkennen. Wir nutzen das in unseren IT-Prozessen sehr stark. Auch in der Entwicklung nutzen wir KI, aber immer sehr stark auch als Assistenzsystem. Mhm. Im Contact Center Flughafen wir als Flughafen betreiben ein eigenes Contact Center, weil uns hier wirklich auch die Zufriedenheit der Passagiere sehr, sehr wichtig ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, man kann sich das gar nicht vorstellen, mit welchen Fragen die da konfrontiert werden, sei es, darf ich mein Haustier mitnehmen, wie ist das mit dem Parken? Und da müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sei es jetzt schriftlich oder mündlich, sehr rasch Auskunft geben. Und da hilft künstliche Intelligenz, diese Informationen auf den Punkt zusammenzufassen und an den Passagier sozusagen zu bringen. Mhm. KI ist eine großartige Möglichkeit und ich sehe da noch ganz viel Potenzial, auch was die Ressourcenoptimierung anbelangt. Ja, das ist auch ein großes Thema. Es ist sehr viel Equipment-Einsatz, wenn man an die sogenannte Abfertigung eines Fluges denkt, also Beladung, Entladung, Betankung, Reinigung. Das sind ja sehr, sehr viele Schritte und da kann und sicher auch noch KI deutlich voranbringen, insbesondere auch mit Prognosemodellen auch unterstützen, damit dort, wo es die Daten einfach noch nicht gibt, entweder sie zu erzeugen durch Erkennung von Bildern, von Videoanalyse, dass man Prozessschritte einfach erkennt, wo steht man da gerade in der Abfertigung beispielsweise, aber auch im Ressourceneinsatz, mhm. noch in der Optimierung des Ressourceneinsatzes.
Mhm. Ressourcen ist ein Thema. Du hast immer betont in den Interviews, dass KI vor allem eine Unterstützung für Mitarbeiter mhm. sein sollte. Habt ihr auch so Sorge im Team, dass hier die Panik ist, dass man bald ersetzt wird durch KI?
Ja, die Sorge gibt es. Ja. Und ich glaube, die Sorgen muss man auch sehr ernst ja. nehmen. Aber wir sind da ein sehr, sehr klares Unternehmen, das mhm. auch eine Stellung zu solchen Themen bezieht. Und die Aussage ist hier klar, wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen, entlasten, mhm. vielleicht auch ihnen unangenehme oder eintönige Arbeiten abzunehmen und damit sie sich auf die eigentlichen spannenden Herausforderungen im Job konzentrieren können. Und darauf fokussieren wir. Und da sind wir auch sehr, sehr transparent und sehr offen. Aber ich glaube, da ist Kommunikation ein Schlüssel.
Mhm. Gleichzeitig gilt die KI ja auch als Hoffnung im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Mhm. Du hast in einem Podcast einmal erwähnt, dass gerade weibliche Teilzeitkräfte in deinem Team eine große Ressource sind. Woher kam da die Erkenntnis?
Naja, das ist einfach auch schlichtweg auch die Lebenserfahrung, mhm. dass man sieht, dass wir durchaus Potenzial auf der Straße gelassen haben, wenn wir keine Teilzeitmöglichkeiten anbieten, wenn wir uns nicht überlegen, können wir nicht Jobs anders gestalten, sodass es einfach für die unterschiedlichen Lebensrealitäten, die es nun mal gibt, ja, es ist, ob es jetzt die Kinderbetreuung ist, die Pflege oder einfach andere Prioritäten, die man auch im Leben hat, und dem muss man halt einfach Rechnung tragen. Mhm. Man kann nicht alles und jeden über einen Kamm scheren, und das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten Lösungen zu finden. Und ich sage immer zu meinen Kolleginnen und Kollegen, zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn es ein Thema gibt, bitte kommt zu mir. Ja? Mhm. Ich bin sehr aufmerksam, ich schaue hin, aber manche Dinge werde auch ich übersehen. Und mhm. Wir finden eine Lösung, wenn wir darüber sprechen, in mhm. der Regel. Ja?
Mhm. Alles klar. Kommen wir zum anderen Thema, nämlich Nachhaltigkeit. Mhm. Ihr habt ja im Endeffekt eine gigantische Photovoltaikanlage gebaut, die bis Anfang 2024 sogar die größte Österreichs war. Und seit 2023 ist der Flughafen Wien ja CO2-neutral, zumindest im Bodenbetrieb.
Genau, der Betrieb.
Wie aufwendig war eigentlich der Weg zur CO2-Neutralität?
Also das war kein Thema von einem Jahr, sondern es hat de facto mit unseren Vorständen 2011 begonnen, dass sie sich dieses Thema ganz stark auf die Agenda gesetzt haben und mit vielen Einzelmaßnahmen, und eine der größten und sichtbaren Maßnahmen war natürlich unsere Photovoltaikanlage. Aber da ging es auch um die Optimierung der Verbräuche, da ging es um die Optimierung von Gebäuden. Ja? Also wir sind schon dabei, dass wir bei der Planung von Gebäuden simulieren, welche Verbräuche werden dadurch entstehen, ob es jetzt der Strom-Wasserverbrauch ist. Und ich glaube, da ist der Schlüssel, mhm. frühzeitig sich auch die Konsequenzen bewusst zu machen, was den Ressourcenbedarf anbelangt. Und da sind wir sehr innovativ gegangen, Kooperationen, Partnerschaften mit der Technischen Universität. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich hier auch einen Fokus setzt und einen klaren Fokus und ein klares Ziel. Die CO2-Neutralität, den Flughafen CO2-neutral zu betreiben, war ein klares, ausgesprochenes Ziel. Und jeder in seinem Bereich, in seinen Möglichkeiten kann da was beitragen.
Mhm. Und ihr habt ja auch Drohnen im Einsatz, ne?
Ja,
das
genau.
Das finde ich ja sehr spannend, die Drohnen überprüfen die PV-Anlagen,
richtig,
oder?
Richtig, richtig. Ja. Genau, natürlich Drohnen sind am Flughafen grundsätzlich nicht gern gesehen.
Ja, das also, haben
es
wir
gibt
gedacht.
Natürlich
gedacht,
okay. eine Sperrzone rund um den Flughafen, weil das natürlich auch sicherheitsrelevant ist. Aber mit entsprechender Sondergenehmigung zu bestimmten Zeiten können wir tatsächlich unsere PV-Anlagen mit Drohnen überfliegen, um zu sehen, gibt es Beschädigungen, gibt es Verschmutzungen, dass wir die richtigen Maßnahmen setzen können, um das ganze Potenzial aus unseren PV-Anlagen rausholen zu können.
Sehr spannend.
Ja.
Aber einer Realität müssen wir ins Auge blicken, und wenn es auch um das Thema Digitalisierung geht, und zwar um das Thema Cyberangriffe.
Ja.
Ja. Wir hatten einen sehr interessanten Podcast mit dem ehemaligen IT-Security-Chef von Signa, von der Signa Group. Mhm. Der uns sehr viel erzählt hat, wie, was eigentlich da im Gange ist. Er war früher auch vorher bei Steiermannlicher, also in der Waffenindustrie. Wie geht's denn bei euch zu?
Ja, Cybersecurity ist auch ein sehr relevantes Thema, auch für mich ein sehr relevantes Thema. Wir betreiben ein Cybersecurity Operations Center. Wir setzen ganz stark auf Awareness-Maßnahmen. Das ist tatsächlich, wir sind kritische Infrastruktur, wir sind im Fokus. Ja,
okay.
Das muss man, so ehrlich muss man das sagen, aber das Thema kann man auch, glaube ich, gut managen. Man muss hier natürlich investieren. Man muss hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur in der IT, sondern im Gesamtunternehmen befähigen. Wir haben aber als Flughafen generell eine sehr hohe Awareness zum Thema Sicherheit. Mhm. Ja. Mhm. Wir kennen das aus der physischen Sicherheit, wie wir uns verhalten, wenn wir besondere Ereignisse beobachten. Und das Gleiche kann man auch in der virtuellen Welt leben. Sei es, dass man ein Mail bekommt, das eigenartig ist. Und dadurch, dass wir schon diese wirklich gute Sicherheitskultur haben, kann ich da gut andocken mit dem Thema Cybersicherheit. Mhm. Aber ja, es ist ein Thema, das man managen muss. Das ist vielleicht auch nicht immer das angenehmste Thema, aber ja, es ist handelbar, wenn man konsequent daran arbeitet und konsequent auch investiert und Systeme erneuert, anpasst, genau hinschaut, lernt aus Vorfällen. Mhm. Das ist, glaube ich, generell ein Schlüssel, auch im offenen Austausch ist mit anderen Unternehmen. Wir sind in einer sehr guten Lage, dass wir hier sehr, sehr offenen Austausch leben, innerhalb der kritischen Infrastruktur in Österreich, aber auch unter den Flughäfen. Wir haben hier auch so Arbeitsgruppen, wo wir uns auch direkt austauschen. Davon profitieren alle Beteiligten in so einem Netzwerk. Ja.
Aber es geht ja nicht nur um die digitale Sicherheit, sondern auch um die physische Sicherheit. Das ist auch ein zentrales Thema. Besonders dann ist es ein internationales Drehkreuz, wo tausende Menschen täglich unterwegs sind. Welche technischen und digitalen Neuerungen der vergangenen Jahre haben euch dabei geholfen, diese physische Sicherheit sozusagen zu optimieren?
Naja, wir haben ja ganz stark das Thema Videoüberwachung und Zutrittssysteme, Alarmmanagementsysteme, und jetzt geht es ganz stark in Richtung Analyse dieser Bilder. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn Mitarbeiter in der Sicherheitszentrale vor einer großen Videowand stehen, dann muss das richtige Bild zum richtigen Zeitpunkt aufgeschalten werden, da müssen Situationen schnell erkannt werden und da eben auch mit KI-Unterstützung, Videoanalyse, aber auch dass wir nicht nur Videos einsetzen, sondern auch andere Sensorik wie Radar, um eben Übertritte rasch zu erkennen und eben auch die richtigen Stellen alarmieren zu können. Ja? Mhm. Sei es die Exekutive oder unsere eigenen Mitarbeiter, je nach Situation.
Anfang des Jahres wurde bekannt, am Flughafen Wien entsteht ein eigenes 5G-Campusnetz.
Ja.
Wenn Sie ja kein kleines Vorhaben, da 6 Millionen Euro stecken dahinter in diesem Zukunftsprojekt, 4 Millionen kommen von der EU als Förderungsmittel. Ziel ist es, das Netz bis 2027 in Betrieb zu nehmen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wo braucht ihr ein eigenes Netz?
Naja, die Prozesse im Vorfeld, ja, also dort, wo die Flieger stehen, sind ja bei uns auch hochgradig digitalisiert. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entweder mit Handhelds ausgestattet oder sie haben so mobile Büros in den Fahrzeugen. Man sieht das in den Passagierbussen, aber auch in den Fahrzeugen der Mitarbeiter, wo sie eben einen Arbeitsplatz de facto, einen IT-Arbeitsplatz auch eingerichtet haben. Und wir hatten in der Vergangenheit hier die Versorgung über WLAN. WLAN-Technologie hat sich ja immer mehr in eine Indoor-Technologie gewandelt und dem mussten wir Rechnung tragen. Dann haben wir eine Zeit lang auf oder Teile davon auf den öffentlichen Mobilfunk gesetzt. Das ist aber gar nicht so einfach oder das hat für uns nicht gereicht für unsere Anwendungsfälle, weil wenn Sondersituationen sind, dann haben wir sehr schnell sehr viele Menschen hier am Standort. Man denkt jetzt, man muss gar nicht an große Notfälle denken, aber sei es Blitz, wenn hier gerade ein Gewitter über den Flughafen zieht, dann dürfen wir auch nicht abfertigen, also die Flugzeuge beladen, entladen. Dann geht es darum, dass sehr viele Menschen dann natürlich das Mobilfunknetz nutzen wollen und da sind wir dann auf die Suche gegangen. Wir brauchen etwas Eigenes, um unsere betriebskritischen Prozesse zu unterstützen und da sind wir mit unseren Partnern in Diskussion gegangen und haben schon auf LTE-Basis ein Campus-Netzwerk aufgebaut. Und nun hat sich halt ergeben, dass wir wirklich auch die Möglichkeit gesehen haben, 5G auf den gesamten Flughafen für unsere betriebskritischen Prozesse, für unsere eigenen Prozesse auszubauen. Und daran arbeiten wir. Ja.
Ist jetzt das neue Netz dann auch ein Gamechanger für neue Technologien wie autonome Fahrzeuge, intelligente Roboter oder verstärkten Einsatz von KI?
Richtig, schon, du oder? Sagst das. Absolut. Ja. Es ist für uns schon auch eine Voraussetzung für autonomes Fahren. Ja, man muss sich bedenken, der Flughafen ist eingezäunt, diese Zäune müssen geprüft werden, da gibt es Inspektionsfahrten sozusagen. Das alles zu überwachen ist mit hohem personellen Aufwand und hier sehen wir schon Möglichkeiten in der Zukunft durch autonome Fahrzeuge, die mit entsprechender Ausstattung, Sensorik ausgestattet sind, hier die Arbeiten zu erleichtern. Und vielleicht ist ein Weg dorthin auch die Remote-Steuerung. Und da braucht man halt wirklich ein stabiles Netz mit extrem hoher Verfügbarkeit, geringer Latenz, hohe Bandbreite. Und das bietet eben uns dieses 5G-Netz. Und das ist schon so zu Themen, zu Zukunftsthemen, die man rechtzeitig erkennen muss als IT-Leiterin und in die man zum richtigen Zeitpunkt auch investieren muss.
Was wir aus unseren bisherigen Gesprächen klar mitnehmen konnten, ist ja, erfolgreiche Digitalisierung passiert ja nicht einfach so. Sie ist komplex, vielschichtig und braucht irgendwie auch ein starkes Fundament, auf das man aufbauen kann. Und deshalb arbeiten wir bei der 123 Digital Consulting mit einem wissenschaftlich fundierten Modell zur digitalen Reifegradbewertung. Das heißt, es gibt die Reifegradbewertung, wo wir uns nicht nur sozusagen den persönlichen Reifegrad des Mitarbeiters anschauen, sondern auch von Abteilungen und von der gesamten Company und auch von den Managern, weil da gibt es ja meistens den Gap. Ne? Der eine glaubt, wir sind da, die anderen wissen, okay, wir sind erst dort. Und das Herzstück dieses Prozesses ist ja unsere Reifegradbewertung und die basiert auf vier zentralen Dimensionen. Ich bin gespannt, wie du den Flughafen Wien hier einschätzen würdest. Gehen wir zur ersten Dimension, Strategie. Da geht es ja darum, wie stark ist die Digitalisierung in der Unternehmensstrategie verankert. Wie schätzt du da euch
auf
ein?
Wir sind auf oberster Ebene. Es ist wirklich auf der gleichen Ebene wie Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Sicherheit ist auch das Thema Digitalisierung verankert.
Okay. Sehr prominent. Bei den Prozessen, wie ist das da?
Sozusagen digital first. In vielen Bereichen haben wir das. Wir haben eine sehr gute Prozesslandkarte. Ausgehend davon haben wir analysiert, auch wo wir da im Digitalisierungsgrad stehen, haben dazugelegt auch eben diese Selbsteinschätzung. Da gibt es in vielen Bereichen einen extrem hohen Digitalisierungsgrad, aber wenn ich dann ab und zu mal sehe, dass doch Mitarbeiter mit ausgedruckten Listen und Lineal und so arbeiten, dann denke ich mal, haben wir doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht bei den Supportprozessen noch einiges zu tun.
Kommen wir zu dem Thema Ressourcen, Riesenthema. Also was wir gemerkt haben ist, Ressourcen ist immer das Hauptthema schlechthin, weil halt viele Unternehmen halt da in den Ressourcen halt sparen und jetzt auch glauben, dass KI alles ersetzt. Wie schaut es da bei euch aus?
Natürlich, wir sind eine Aktiengesellschaft, Wirtschaftlichkeit ist ein ganz wesentlicher Faktor, aber wir können sehr gut auch den Nutzen darstellen von Digitalisierungsprojekten. Das heißt, ich bin eben entsprechend auch gewachsen in der Mitarbeiteranzahl oder Mitarbeiterinnenanzahl, aber auch in sei es jetzt Servertechnologie. Mhm. Ich glaube, wenn man erkennt, welchen Nutzen das hat und das sehr genau betrachtet, das durchrechnet, offen darüber diskutiert, auch über die Risiken, dann gibt es bei guten Managern und guten Unternehmen auch die klare Sicht, dass man Digitalisierung hier als Hebel hat. Und es geht nicht um Digitalisierung, um das Digitalisierungswillen, sondern es geht darum, den Nutzen rauszuziehen.
Mhm. Ja. Und ein vierter Punkt, den wir haben, sind die Systeme. Bei vielen Unternehmen sozusagen, da krankt es auch oft an Systemen. Was wir auch gemerkt haben, ist, viele wissen ja gar nicht, was sie alles haben, weil sie schon zu groß sind. Ne? Und dann, wenn wir dann die Landkarte mit oder Prozesslandkarte zeichnen, dann kommen sie erst drauf, was es alles gibt. Wie schätzt du da euch ein bei den Systemen? Wahrscheinlich sehr gut, oder?
Naja, ja. Definitiv sehr gut, aber das ist auch das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit. Also wir haben, ich glaube, wichtig hier ein sehr klares Bild zu haben, wo steht man hier und auch wo will man hin? Welche Systeme sind im Einsatz? Wir ganz klare Pläne, End-of-Life-Systeme rechtzeitig auszutauschen, weil diese technologischen Schuld holt einem früher oder später ein. Und da sind wir auch sehr konsequent und auch sehr transparent. Was sind die Konsequenzen? Mhm. Und da hilft uns aber auch hier wieder der Sicherheitsgedanke, dass wir uns das gar nicht erlauben können, technologische Altlasten mitzuschleppen, weil wenn wir bei den Besten mitspielen wollen und bei den Besten dabei sein wollen, dann muss man da auch wirklich hingreifen und regelmäßig investieren. Wir sind zum Glück ein wirtschaftlich sehr gut dastehendes Unternehmen und so gibt uns das auch die Möglichkeit zu investieren.
Ja. Wenn wir jetzt eine Bewertungsskala 1 bis 10 haben, also 10 so gut, 1, was schätzt du euch ein?
Naja, ich bin sicher jemand, der noch die Potenziale sieht, ja. Aber wenn 10 die beste Note ist, würde ich sagen, wir sind bei einer sehr guten 8.
Ja. Wow, sehr cool.
Ja. Also davon bin ich tatsächlich überzeugt, aber es geht immer noch mehr.
Na klar, ganz klar. Aber wenn wir schon so viel über Digitalisierung gesprochen haben, was braucht das aus deiner Sicht für eine erfolgreiche Digitalisierung mit deiner ganzen Erfahrung? Wenn du sagst, okay, es gibt viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die jetzt gerade vielleicht auch Beginnern oder mittendrin sind, was sind so die Key Facts für dich?
Es kommt darauf an, was man digitalisieren möchte. Aber grundsätzlich, ich bin ein sehr analytischer Mensch, einfach das Thema mal anzugehen. Und so eine Methode, die ich gerne anwende aus der Mathematik, nennt sich Teile und Herrsche. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schroff. Aber es geht darum, ein komplexes Problem in kleinere, lösbare Teilprobleme zu zerlegen, dieses Teilproblem eben anzugehen, zu lösen und dann wieder in ein großes Ganzes zusammenzusetzen und somit das große Thema zu lösen. Und das ist durchaus ein Konzept, das man sich bei komplexen Digitalisierungsprojekten wieder mal vorholen kann und zu sagen kann, okay, welche Aspekte müssen wir da alles angehen? Und sei es jetzt auf der technologischen Ebene, bei der Prozessthema, ich glaube, man kann hier gut vorangehen, einfach konsequent analytisch und sehr strukturiert. Ja, das ist vielleicht etwas, was ich mitgeben will. Ja.
Was wir auch gemerkt haben, ist, es ist auch sehr, sehr gut, einmal klein zu beginnen, was du auch gesagt hast, auch immer Quick Wins zu generieren. Ne? Viele fangen immer sehr groß an und dann wird es nie fertig.
Ja,
und das ist, glaube ich, das Problem.
Absolut.
Das wirklich in kleinen Prozesse runterzurechnen. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen wollt, wie digital reif ihr seid, dann könnt ihr das gerne machen. Und zwar gibt es eine kostenlose Reifegrad-Bewertung auf digitalreifegrad.com. Da könnt ihr in wenigen Minuten reingehen und euren Standort bestimmen und dann wisst ihr, wie sozusagen eure digitale Reifegrad ausschaut. Genau. Kommen wir nun zu einem anderen Thema, das sowohl dir als auch mir persönlich besonders wichtig ist und das oft ein bisschen zu leise mitläuft. Wir haben schon gesprochen, du bist eine Frau in einer Führungsposition, in einem Feld, wo Männer sozusagen sehr stark unterwegs sind, sehr stark geprägt sind. Was möchtest du eigentlich Frauen mitgeben, die in einer ähnlichen Branche arbeiten und vielleicht gerade erst jetzt einsteigen?
Ja, ich glaube, das Erste ist so tun. Ja? Mhm. Auch ganz klare Aussagen auch zu treffen, wo man hin will, das durchaus auch mit Selbstbewusstsein, auch auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Ich glaube, wir Frauen sind schon sehr, sehr kritisch uns selbst gegenüber, da vielleicht wirklich auch selbstkritisch hinzuschauen, ob man nicht einfach vielleicht ein Ticken zu kritisch zu sich selbst ist und einfach hier auch mit Selbstvertrauen auf die eigenen Fähigkeiten. In der Regel sind Frauen in der Technik extrem gut ausgebildet und extrem gut und das auch durchaus sichtbar zu machen. Auch vielleicht einmal über die Erfolge zu sprechen, auch wenn es vielleicht nicht so in unserem Naturell ist, aber auch da ganz, ganz klar sichtbar zu sein.
Genau. Es gibt eine Initiative, die du da gegründet hast, die habe ich sehr lustig gefunden vom Namen her. Ohne Frauen fliegt hier nichts.
Ohne Frauen fliegt hier gar nichts.
Das ist
genau.
Super. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Nein, das war nicht meine Idee. Okay. Also wir haben hier vor 2 Jahren ein Frauennetzwerk gegründet und wir haben also mit dem Ziel, Frauen im Unternehmen sichtbarer zu machen und auch zu vernetzen, Frauen untereinander zu vernetzen, dass wir Frauen uns gegenseitig auch stärken, Stichwort Frauensolidarität, aber auch fürs Gesamtunternehmen sichtbar zu machen, was wir Frauen eigentlich für dieses Unternehmen leisten, sodass hier wirklich dieser Betrieb reibungslos funktionieren kann. Und da gibt es ganz, ganz großartige Frauen, ob von der Reinigungskraft bis zur Juristin. Und da haben wir gesagt, wir wollen das auch sichtbar machen rund um den Weltfrauentag. Im letzten Jahr, und wir haben großartige Kolleginnen in unserer Marketing- und Kommunikationsabteilung, denen ist dieser Spruch eingefallen. Und das ist so großartig. Und wir haben das auf allen unseren digitalen Medien ausgespielt und auch im City Airport Train gespielt. Und auch heuer haben wir diese Kampagne fortgesetzt. Und es spricht einfach aus der Seele, dass hier wirklich ohne Frauen gar nichts fliegt. Und ich glaube, das trifft auf viele Unternehmen zu.
Du hast ja auch ein eigenes Frauennetzwerk gegründet. Die Flughäfin, auch ein super Name. Was steckt da dahinter und was hat sich seit der Gründung da entwickelt?
Wir haben das vor 2 Jahren gegründet, gemeinsam mit 2 Kolleginnen ist das entstanden. Das ist schon, ich bin Mutter einer kleinen Tochter und wie ich zurückgekommen bin nach einem Jahr Karenz, kam durchaus von Kolleginnen die Frage, wie machst du das? Ja, wie bringst du Karriere und Beruf unter einem Hut? Und da habe ich gemerkt, okay, da gibt es Bedarf, dass wir uns Frauen offen austauschen. Welche Modelle gibt es da? Auch andere Themen, Frauen ganz stark auch zum Thema Pflege oder überhaupt eben das Thema selbstsicherer Auftritt. Und da haben wir beschlossen, eben mit 2 Kolleginnen, mit der Veronika Schäfer und der Lisa Kretschmer, dass wir hier Frauen zusammenbringen wollen, Frauen sichtbarer machen wollen. Das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Wir machen große Netzwerktreffen. Wir haben auch einen Podcast, wo wir die Karrieren oder auch die Lebenswege von einer jungen Kfz-Lehrling oder von der Finanzchefin vorstellen. Das sind, glaube ich, wichtige Role Models, jeder in ihrem Feld. Und da geht es ganz stark um Sichtbarkeit, um Stärkung von uns Frauen in diesem Unternehmen, aber auch darüber hinaus. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, dass wir uns auch gegenseitig noch besser unterstützen.
Was hältst du von der Quote?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich war früher sehr skeptisch, aber ich bin mittlerweile da vielleicht ein bisschen anders dem gegenüber eingestellt. Ich glaube, es braucht die Quote so lange, bis wir tatsächlich die Gleichberechtigung erreicht haben, weil das kann das eigentlich vergleichen mit klaren Kennzahlen, mit klaren Zielen. Wenn die gesteckt sind, dann arbeitet man auch dahin, dass man diese Ziele erreicht, diese Kennzahlen erreicht und wenn das eine Quote ist, dass eben das in den Aufsichtsräten oder in anderen Positionen einfach erreicht wird, dann wird das konsequent angegangen. Sonst plätschert es vielleicht dahin und geht vielleicht im Tagesgeschäft unter und wenn man hier klare Ziele hat, dann verfolgt man das auch konsequenter.
Wie ist es aktuell in eurem Team derzeit? So Verhältnis Männer-Frauen?
Bei mir in der IT haben wir knapp 20%. Okay. Also da gibt es auch noch Luft nach oben. Das ist wirklich etwas, woran man konsequent arbeiten muss, weil ja, es gibt tolle Frauen in der IT, aber die werden überall gesucht. Ja, da muss man sich schon sehr, sehr einen Fokus darauf legen. Und auch im Gesamtunternehmen, wir sind, wie du richtig gesagt hast, ein sehr technologisches, auch ein einfach in einer männerdominierten Branche tätig. Und da sind wir im Gesamtunternehmen. Es ist total unterschiedlich. Wir haben Bereiche, wo es 50-50 ist, aber overall über das gesamte Unternehmen bei den knapp 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir bei etwas über 20%, 23% aktuell.
Blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Was glaubst du, wird sich so in 10 bis 15 Jahren am Flughafen Wien verändern? Ja. Ist es dann normal, dass das Gepäck sozusagen ich gar nicht mehr abgeben muss und per Drohne direkt ins Hotel kommt? Oder was kommt auf uns zu?
Meine Vision ist schon, dass man sich sozusagen um das Gepäck gar nicht mehr kümmern muss. Ja. Idealerweise kann man das, wie es bei uns heute ja schon ist, beim City Airport in der Innenstadt, City Airport Train, abgeben und muss sich dann eigentlich nicht mehr drum kümmern. Toll wäre das natürlich, wenn das im Hotel schon passieren kann. Da wird sicher Entwicklungen geben, aber eben auch dieses ganze autonome Fahren, die Fahrzeuge am Vorfeld, die Elektromobilität, da muss sich noch einiges tun und wenn wir wirklich in 10 Jahren, da wird sich auch sehr viel tun, absolut. Ob wir dann in Drohnen sitzen und einzeln durch die Luft schwirren sozusagen, ja, gibt es durchaus schon einige Versuche in diese Richtung. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, im Flugverkehr, der Flugtaxiverkehr wird sich einiges tun. Da gibt es ja auch schon viele Testläufe. Genau. Und da wird ja der Flugraum ja wahrscheinlich ja dann auch weiterhin vom Flughafen Wien überwacht werden müssen. Ne? Sonst bricht ja alles zusammen. Ne? ist ja definitiv so, genau. Gut, zum Abschluss kommen wir jetzt zu unseren traditionellen 1, 2, 3 Fragen. Erste Frage, eine Antwortmöglichkeit, zweite zwei und Überraschung, bei der dritten Frage gibt es 3 Antwortmöglichkeiten. Die erste Frage, die ich sozusagen mir gestellt habe, ist und die mich interessiert, was war denn deine persönliche Tech-Revolution, also der Moment, wo du dachtest, wow, das endet jetzt wirklich alles am Flughafen Wien?
Also ich glaube, da gibt es ganz viele technologische, okay. Aber für mich persönlich, wenn es jetzt bei mir, also als ich realisiert habe, dass ich mit meinem mobilen Endgerät mehr Rechnungsleistung in der Hand habe, als früher am Mond geflogen wurde. Genau. Und da war für mich, hat es schon Klick gemacht, dass ich sage, okay, mit meinem mobilen Endgerät, da wird sich noch viel tun.
Okay. Ja. Die zweite Frage, welche zwei Dinge würdest du einer Führungskraft mitgeben, die gerade in der Digitalisierung steckt und die Digitalisierung nur als IT-Thema betrachtet?
Zwei.
Welche zwei Tipps würdest du denen mitgeben?
Reden.
Okay, alles klar.
Also ganz klar über den Nutzen sprechen, über den Wert von Digitalisierung sprechen. Es ist kein reines IT-Thema, idealerweise. Mhm. Ja. Und da, glaube ich, in die Kommunikation, in den Austausch gehen. Und das Zweite, sich konsequent darum zu kümmern. Ja, also das Projekt angehen mit vollem Engagement, Herzblut, die richtigen Leute suchen. Also ja, da würde mir gleich ganz viel einfallen.
Okay. Welche drei Dinge dürfen bei euch im Flughafen Wien auf keinen Fall abstürzen, außerdem vielleicht ein Modell im Büro?
ich lasse jetzt mal das Katastrophenszenario außen vor, aber für uns ist natürlich der reibungslose Betrieb hängt natürlich an der Digitalisierung. Sprich, also unsere Rechenzentren sind essentiell, aber auch da haben wir entsprechend auch vorgesorgt und diese Notfallspläne und Redundanzkonzepte und Business Continuity Management, da sind wir natürlich intensiv dran und auch laufend dran. Was darf nicht, ich glaube, ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht gar nichts. Mhm. ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass wir da dranbleiben. Und das Dritte würde ich sagen, ja, auch die Freude in der Zusammenarbeit mit Technologie, dass wir das nicht verlieren, neugierig bleiben. Ja? Mhm. Das würde ich mir wünschen, dass das so bleibt.
Sehr schöne Schlussworte. Susanne, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, deine Offenheit und die spannenden Einblicke hinter die Kulissen des Flughafen Wiens. Ich habe jetzt wirklich sehr viel gelernt. Ich werde das nächste Mal mit anderen offenen Augen durch den Flughafen gehen. Also wirklich sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen und auch großartig, dich als Gästin bei uns zu haben. Wir wünschen dir und deinem Team wirklich viel, viel Erfolg bei der weiteren Digitalisierung, auch bei der Eröffnung eures neuen Terminals. Und ich freue mich jetzt schon darauf, als Fluggast dann wirklich auch live zu erleben, was wir auch alles besprochen haben. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und viel Erfolg weiterhin.
Danke, Harald. Vielen lieben Dank.
Dankeschön. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das hilft uns wirklich weiter und freut uns riesig. Und denkt daran, den Podcast abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Folge verpasst. Und für noch mehr spannende Einblicke rund um die digitale Transformation folgt uns auf LinkedIn, Instagram und natürlich Facebook. Und dort erfährt ihr dann auch immer als erstes, welche Gäste demnächst dabei sind oder wo wir gerade unterwegs sind. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 123C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.